Global Ökumenisch Konzil 4.0 Traktandenliste 2. Nachdem man auseinandergegangen ist, hat es Lobbying angefangen. Namentlich ein Pater Josef und seine Helfer sind eifrig verschiedenen Delegationen nahe. Die Gruppe war sorgfältig ausgelesen aus Geistlichen mit Missionserfahrungen, die auch seltene Sprachen kennen und wissen, wie mit Heiden in Kontakt kommen. Der katholische Pater ist nämlich vom Kardinal Borgia geschickt worden, mit dem Auftrag dafür zu schauen, dass womöglich das ökumenische Konzil zu keinem Resultat führe, einmal zu keinem, wo dann die alleinseilig machende Kirche blöd würde anstehen, nachdem sie sich ja schon nicht am Konzil beteiligt und bloß inoffiziell mit Beobachterstatus vertreten ist. An dem Tag gibt es natürlich nicht wieder ein Bankett, sondern jede Delegation sucht sich ein passendes Restaurant aus, womöglich mit heimatlichem Menü. In dieser amerikanischen Stadt war natürlich kein Mangel an italienischen, französischen, chinesischen, japanischen, thailändischen und vielen anderen Küchen. Sogar ein Swiss Inn hat der Pater Josef im Telefonbuch gefunden. Also nichts wie los, den Beizen an, gehen mit den verschiedensten Delegationen anbändeln, nicht ohne ein Apéro, ein Getränk, ein Dessert oder auf der letzten Station wenigstens noch ein Güx zum Kaffee zu spendieren. Zu den Vertretern der monotheistischen Religionen ist gesagt worden, man müsse unbedingt zusammenstehen und dafür schauen, dass an erster Stelle Genesis verhandelt werde, weil man da ja einer Meinung sei und so gegenüber den anderen Vormacht überkäme. Der Vertreter aus den sogenannten Entwicklungsländern wieder ist beliebt gemacht worden. Sie haben jetzt eine einmalige Chance, gegen Kolonialmächte und Imperialisten aufzustehen und sich zusammenzuschliessen. Die Gruppe um den Pater Josef ist bei weitem nicht die einzige, die lobbyiert. Auch die Leute vom Moskauer Metropolit, die ebenfalls lediglich Beobachterstatus haben, sind mit ganz ähnlicher Zielsetzung unterwegs und die Islamisten werben namentlich bei den Ungläubigen dafür, dass man gegen die unzüchtigen Unsitten aufstehen muss. Einmal wird es aber doch für alle so spät, dass sie ins Bett gehen. Am anderen Tag versammelt man sich wieder im Saal. Wie üblich betet der Tom Bablard zuerst um Einsicht und Einigkeit. Dann gibt es eine kleine Überraschung. Ein junger Physikdozent aus der benachbarten Universität, der gar nicht eingeladen ist, hat vom Konzil vernahm und kommt jetzt mit einer Idee, von der er glaubt, sie könne dem Konzil ganz einen neuen Impuls geben. Sein Thema sind die schwarzen Löcher. In einem bestimmten Umkreis um ein schwarzes Loch herum wird alles so stark angezogen, dass jedes Teil, wo der sogenannte Schwarzschild berührt, unweigerlich in das schwarze Loch hineinfällt und nichts kommt je wieder aus dem schwarzen Loch raus. Bis jetzt hat man angenommen, dass man darum auch nichts sagen könne, wie es im schwarzen Loch drin aussieht. Jetzt hat aber ein theoretischer Physiker, also ein Mann wie der Einstein oder der Niels Bohr, der Physiker hat herausgefunden, dass sich die Zeit umkehrt. Das heisst, jedes Ereignis kommt früher als das, was voran passiert ist. Die Zeit geht zurück in die Vergangenheit. Sie können sich vielleicht vorstellen, was gemeint ist, wenn Sie daran denken, dass die Sterne, die wir beim Blick ins Weltall sehen, umso älter sind, je weiter weg sie sind, nämlich weil das Licht umso länger gebraucht hat, je länger sein Weg ist vom Stern bis zu uns. Zwar dunkt es Leute ohne physikalische Vorbildung, das Licht brauche keine Zeit. Es geht ja im Nu, wenn jemand eine Lampe anzündet, bis der Lampenschein bei uns ist. Aber wir Physiker können messen, wie schnell sich das Licht im Raum fortbewegt. Das ist schneller als der Schall, schneller als alles andere und tatsächlich kann kein Teil mit Masse schneller sein als das Licht. Nur virtuelle Teile können unendlich schnell sein, also Teile ohne Masse. Jetzt stellt man sich ja Zähl massenlos vor. Und weil Zähl in dem Sinn virtuell ist, geht sie auch in ein virtuelles schwarzes Loch. Warum also soll Zähl beim Tod nicht in ein schwarzes Loch fallen? Präzis so, wie der Physiker nichts kann wahrnehmen, wo in einem schwarzen Loch ist, so können wir auch nichts wissen über das, was nach dem Tod mit einer Seele geschieht. Darum kann man die Hypothesen aufstellen, der Tod sei eben so ein schwarzes Loch, wo alles in sich hineinzieht, aber nichts rauslässt. Aber vielleicht gibt es doch einen Hinweis darüber, wie es in so einem schwarzen Loch drin sein könnte. Darüber gibt es interessante Beobachtungen von Psychiatern. Viele Menschen, die unter Depressionen leiden, sagen nämlich, sie seien in ein schwarzes Loch gefallen. Psychiater haben eben herausgefunden, dass sich das Zeitempfinden in der Depression umkehrt. Depressive beschäftigen sich häufig mit Vergangenem, wo sie dann als eigenes Verschulden qualvoll erleben. Das sieht man besonders bei depressiven Träumen. Dort kommt es präzise zu einer Zeitumkehr in dem Sinn, dass am Anfang von so einem Traum das Ereignis vorkommt, das zuletzt passiert ist, und je länger der Traum dauert, desto ältere Ereignisse kommen vor. Wenn man von einer Depression sagen kann, sie sei ein virtuelles schwarzes Loch, könnte es dann nicht sein, dass auch der Tod ein schwarzes Loch ist, wo man sein Leben in umgekehrter Reihenfolge wieder erlebt? Und so, wie die Depressiven sagen, ihr Zustand sei eine wahre Hölle, wäre es echt nicht für alle Sünder eine Hölle, wenn sie von allen ihren Taten zuerst müssten Folgen erleben und dann die Taten selber? Das sind bloß ein paar Ideen vom theologischen Laien. Excuse, dass ich mich getraut habe, sie dem würdigen Gremium vorzulegen. Es gibt einen höflichen Beifall, aber niemand ist besonders beeindruckt oder sieht einen Anlass, seinen Glauben wegen so einem Fantast zu ändern. Abgesehen davon finden das paar, wissen wir auch ohne den Physiker, dass eine Seele manchmal masslos sei. Und auch sonst hat man manches nicht verstanden. Als nächstes kommt ein buddhistischer Mönch als Rednerpult. Er gibt zuerst eine Art Zusammenfassung der Voten vom Vortag und probiert praktisch bei jedem Votum mindestens etwas zu erwähnen, wo er vom Buddhismus aus einen speziellen verwandten Sinn gibt. Dann erklärt er, dass alle die Ähnlichkeiten zwischen Religionen mit etwas hinter der Religion zu tun haben. Er braucht den Ausdruck Meta-Religion und findet, darin sei das eigentlich Spirituelle zu suchen. Sie redet von der Buddha-Natur. Jeder Mensch hat eben in sich eine Buddha-Natur und jede Religion sei letztlich eine Suche nach der Meta-Religion, nach dieser Buddha-Natur. Er regt an, eben die Suche nach dem gemeinsamen Meta-Religiösen zum Zentrum der gemeinsamen Bemühungen zu machen. Es hat, denke ich, niemand dem Mönch den guten Willen absprechen können, aber seine Ausführungen sind für viele Anwesende allweg zu langfertig gewesen. Ömmel hat es bloß einen kurzen, mageren Beifall gegeben und hat kaum jemand das Anliegen später wieder erwähnt. Nach dem Mönch kommt ein Evangelikaner aus den USA dran. Der schlanke, ältere Herr, der selbstbewusst lächelt, im eleganten Anzug, eine tipptoppe Erscheinung, redet mit sanfter Stimme. Man hat wieder einmal gesehen, wie es rauskommt, wenn sich Naturwissenschaftler mit Glaubensfragen befassen. So ein Blödsinn, wie der Physiker vorgetragen hat, habe ich noch nie gehört. Die werfen uns vor, wir dürfen blind glauben, aber müssen nicht die Forscher genau so nachbeten, was andere erzählen? Etwas anderes. Es mag ja verdienstvoll sein, wenn man sich mit theologischen Grundsatzfragen beschäftigt, aber wer will über das Detail von Wasserleitungen diskutieren, wenn das Haus brennt? Dann ist es dringend, dass man löscht, dass man richtig handelt. Und jetzt ist es dringend, dass wir richtig handeln. Die Naturwissenschaftler kommen mit ihrer eigenen Schöpfungsgeschichte hinführen. Und wenn die Heilige, die vom Wort Gottes verbieten. Warum? Weil sie selber Schöpferlis spielen wollen. Weil sie meinen, mit der heiligen Schöpfungsgeschichte auch das Heilige am Leben können verwerfen. Was für Gräuel, wenn die doch machen. Schon tun sie Lebewesen kopieren, sogenannt Klone. Bald sehe es an Mensch gehen. Schlimmer noch, schon wenn sie menschliches Erbgut in Eizellen von Säu sich entwickeln lassen. Dass die Forscher mit ihren genetischen Manipulationen Pflanzen vergiftet, dunkte einem daneben fast harmlos. Wäre das nicht ein Eingriff in Gottes Schöpfung, wo niemand weiss, was dabei rauskommt? Das alles und noch viel mehr, was die planen, ist nichts als Frevel. Gottes lästerliche Frevel, mit einem Wort Satans Werk. Da muss etwas dagegen geschehen. Das muss man verhüten. Das muss verboten werden. Da sind wir aufgerufen. Wir müssen dem unsere heilige Schöpfungsgeschichte entgegenstellen. Und zwar jetzt, bevor es zu spät ist. Der Aufruf wird begeistert beklatscht. Das heisst allerdings nicht, dass damit schon ein Entschluss gefasst wäre. Es kommen noch manche als Rednerpult, es gibt allerhand für Vorschläge, es kommt zu heftigen Diskussionen und während der Pause wird fleissig lobbyiert. Das Problem ist nämlich, dass es für einen Entscheid Einstimmigkeit braucht. Sogar beim Sport, wo ja wirklich Fairness gross auf sein Banner schreibt, kommt immer öppe wieder aus, dass Geldflüsse durch dunkle Kanäle bei wichtigen Entscheiden eine Rolle gespielt haben. Viele von den Teilnehmern am globalen ökumenischen Konzil haben ähnlich hehre Grundsätze wie öppe Verachtung vom Mammon. Wie das auch sein mag, ein Berichterstatter liegt kein Beweis vor für die Annahme, dass zwischen den Kirchen und Religionsgemeinschaften Geld verschoben worden wäre. Jedenfalls gelingt es dann, gegen den Abend zwei Traktanten auf die Liste zu nehmen. An erster Stelle Genesis, an zweiter Stelle die Stellung der Frau in der Religion. Der Tom Bublard beglückwünscht seine Gäste dafür, dass sie sich haben auf etwas einigen können und schließt den offiziellen Teil mit einer Andacht. Es geht weiter mit 5.0 Genesis.